Liebe Gemeinde, ich grüße euch herzlich zu dieser Abendstunde, in der wir zusammenkommen, um Gemeinschaft zu haben, aber auch um Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben und erneut von ihm lernen zu dürfen. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wollen wir zu seinen Füßen sitzen und einst auch im Himmel von ihm lernen. Und darum soll es auch heute gehen, um seine Wiederkunft. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Wie wird es aussehen? Und so lade ich euch ein, mit mir gemeinsam die Offenbarung aufzuschlagen. Das 19. Kapitel, die Verse 11 bis 21. Offenbarung 19, Verse 11 bis 21. Lasst uns diese Verse lesen und dann zum Gebet aufstehen. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Herr. Und das Tier wurde ergriffen, und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Unser großer Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in den Vorzeiten durch die Väter und durch die Propheten zu uns geredet hast. Aber in der letzten Zeit, als die Zeit erfüllt war, hast du durch deinen Sohn zu uns geredet. Und wir danken dir, dass wir in den Evangelien ein Bild von deinem Sohn bekommen, wie er in einer Grippe liegt und wie er als Prediger auftritt und wie er als Lamm Gottes stirbt und aufersteht. Aber wir danken dir auch für die Offenbarung, in der wir deinen Sohn sehen als Herrscher und König und Richter dieser Erde. Und so lehre du uns, dieses Wort recht zu verstehen, was es heißt, wenn dein Sohn wiederkommt. Herr Jesus Christus, du wirst wiederkommen. Und wir danken dir für dieses Wort, dass diesem Wort geglaubt werden darf, dass dieses Wort zuverlässig ist. Und so lehre und stärke unsere Herzen im Glauben und dass wir voller Zuversicht und Hoffnung auf diesen Tag warten. Amen. In der letzten Woche haben wir den ersten Teil des 19. Kapitels der Offenbarung studiert, die Verse 1 bis 10, wo es um einen himmlischen Lobgesang ging. Und im Zentrum dieses Lobgesangs stand die Hochzeit des Lammes. Wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn es von der Hochzeit des Lammes die Rede ist, dass die Wiedervereinigung der Braut Christi mit ihrem Bräutigam Jesus Christus stattfinden wird. Wenn wir wieder vereint sein werden mit ihm und durch das Preisgericht gereinigt wurden und auch belohnt wurden für unsere Treue und für die Werke, die wir auf dieser Erde getan haben. Und dann werden wir gemeinsam mit ihm auf diese Erde kommen. Er wird seine Feinde richten und wir als seine Braut werden gemeinsam mit ihm auf dieser Erde herrschen. Zunächst 1000 Jahre und danach, nachdem er den Satan in den Feuersee geworfen hat, in alle Ewigkeit im neuen Himmel und der neuen Erde. Und jetzt im zweiten Teil des 19. Kapitels, die Verse 11 bis 21, wird uns beschrieben, dass Jesus Christus wieder auf diese Erde kommt. Und uns wird beschrieben, wie Jesus wieder auf diese Erde kommen wird. Und es ist sehr interessant. Wir sind jetzt fast am Ende der Offenbarung angelangt. Und uns wurde im Laufe der Offenbarung, wurden uns schon mehrere Personen oder auch Gestalten vorgestellt, die auf dieser Erde auftreten werden. Noch in der Zukunft. Wir haben unter anderem 4 Reiter gesehen. Wir erinnern uns an die ersten 4 Siegel, die geöffnet wurden. Und dort begegneten uns 4 Reiter, die gewisse Dinge auf dieser Erde taten, die durch die gewisse Gerichte auf dieser Erde stattgefunden haben. Uns begegnete ein Engel des Abgrunds in Kapitel 9, durch den viele Dämonen auf diese Erde kamen und auch Unheil angerichtet haben. Uns begegnete in Kapitel 12 der Drache, und das ist der Satan, wie er die Frau verfolgte, das ist Israel, und wie er ihren Sohn, das ist Jesus Christus, töten wollte. Aber weil er dies nicht konnte, verfolgte er dann schlussendlich Israel selbst. Und dann begegnete uns noch in den Kapitel 13 und 14 das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde, der Antichrist und der falsche Prophet. Im Laufe der Offenbarung begegneten uns viele Engelwesen. 4 Gestalten, die um den großen Thron sind. Und so sehen wir, dass unterschiedliche Personen und Wesen in der Offenbarung beschrieben werden. Doch egal wie mächtig und wie herrlich und wie groß diese Personen oder diese Wesen auch sein werden oder sind, diese Person, von der wir hier lesen, stellt all diese Personen in den Schatten. Denn hier handelt es sich um Jesus Christus, wenn es hier heißt, dass Johannes den Himmel geöffnet sah und ein weißes Pferd und darauf saß jemand genannt treu und wahrhaftig, dann handelt es sich hier um Jesus Christus. Und dieser Jesus, diese Person stellt all die Könige oder diese Fürsten oder Engelwesen oder wer auch immer in der Offenbarung genannt wird, in den Schatten mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Macht und mit seinem Auftreten. Er ist unvergleichlich. Er wird hier beschrieben, herrlicher und mächtiger und schöner als alle anderen Wesen, die zuvor in der Offenbarung beschrieben wurden und die auftreten werden. Und unser Text beschreibt uns eigentlich 2 Punkte. Einerseits beschreibt uns der Text die Art und Weise, wie Jesus auf diese Erde kommen wird. Also die Erscheinung Jesu in den Versen 11 bis 16. Und als zweites wird uns dann beschrieben, was passiert, wenn er wiederkommt. Also die Auswirkung der Erscheinung Jesu in den Versen 17 bis 21. Und diese 2 Punkte wollen wir nun genauer betrachten. Und mein Ziel ist es, dass wir durch das Studium dieses Textes unseren Herrn Jesus Christus besser kennenlernen, auf eine Art und Weise kennenlernen, wie wir ihn zuvor vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir kennen Jesus aus den Evangelien, wie er als Kind in einer Krippe in Windeln gewickelt daliegt, wie er abhängig ist von einer Mama, wie er als 12-Jähriger im Tempel sitzt, wie er Kranke gesund macht, wie er Dämonen austreibt, wie er barmherzig und gnädig auf dieser Erde wandelt und wie er lehrt und predigt. Wir kennen ihn auch als hilfloses Lamm am Kreuz. Wir kennen ihn auch als Auferstandenen. Aber dieser Text zeigt uns ein etwas anderes Bild von unserem Herrn Jesus. Dieser Text lehrt uns von Jesus Christus, dass er in Macht und in Herrlichkeit und in Autorität auf diese Erde wiederkommen wird, um seine Feinde zu richten. Und ich hoffe sehr, dass wir einen Funken von dieser Herrlichkeit von Jesus heute Abend betrachten können, damit wir lernen, ihn zu fürchten, aber auch ihn zu lieben und ihm in Treue nachzufolgen. Und so lasst uns zum ersten Punkt gehen, die Erscheinung Jesu. Wie wird er wiederkommen, die Verse 11 bis 16? Vielleicht ist euch beim Lesen dieser Verse aufgefallen, dass hier unterschiedliche Namen von Jesus genannt werden. Unterschiedliche Eigenschaften werden hier von Jesus genannt in den Versen 11 bis 16. Und insgesamt 5 Aspekte von Jesus werden hier genau beschrieben, die uns zeigen, wie er wiederkommen wird. 5 Aspekte. Also der erste Aspekt, er wird kommen in Treue und Wahrheit. Hier heißt es in Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Wenn ihr die Offenbarung lest, dann achtet mal darauf und kreist euch immer wieder ein, wenn es heißt, wenn Johannes schreibt, und ich hörte etwas wie, oder wenn Johannes schreibt, und ich sah etwas wie. Letzte Woche kam immer wieder dieser Ausdruck, und ich hörte eine Stimme wie, und ich hörte eine Stimme wie. Er sah nichts im Himmel, er sah auch nichts auf der Erde, er vernahm mit seinen Ohren etwas. Jetzt wendet sich das Blatt oder dieses Bild, und Johannes schreibt in Kapitel 19, Vers 1, und ich sah den Himmel geöffnet. Nun bekommt er eine visuelle Schau. Und ich denke, wenn es hier heißt, er sah den Himmel geöffnet, dann bedeutet es nicht, dass der Himmel sich irgendwie aufgeteilt hat und er sah etwas ganz Besonderes, sondern er hat einen Einblick in die geistliche Himmelswelt bekommen. Ähnlich wie Stephanus, als er gesteinigt wurde, sah er den Herrn Jesus Christus zu Rechten Gottes im Himmel stehen. Das war eine geistliche Schau, die er bekommen hat. Und so sieht Johannes hier auch etwas Geistliches. Er darf in die Himmelswelt hineinschauen. Und was sieht er dort? Er sieht ein weißes Pferd, und er darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Das ist also der erste Aspekt, wie Jesus wiederkommen wird. Er wird als treuer und wahrhaftiger auf diese Erde kommen. Nun, Jesus lebte auf dieser Erde als Mensch in Treue und in Wahrheit. Er lebte gegenüber seinem Vater in vollkommener Treue. Er hat das Werk, das sein Vater ihm gegeben hat, vollkommen ausgeführt. Er war treu bis zum Tod am Kreuz. Und gleichzeitig lebte er ein wahrhaftiges Leben. Und Jesus redete als Mensch nicht nur die Wahrheit. Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Und heutzutage müssen wir uns eingestehen, dass die Welt keine allgemeine Wahrheit mehr kennt. Sie anerkennt die Wahrheit der Schrift nicht mehr und sie sagt, jeder kann glauben, was er will. Doch in der Person Jesus und in seinem Evangelium alleine, ausschließlich in der Person und in dem, was er getan hat, Jesus Christus, haben wir eine vollkommene und vertrauenswürdige Wahrheit. Uns begegnete bereits der Antichrist, nicht wahr, das Tier aus dem Meer. Und was wird über dieses Tier genannt? Wenn wir Offenbarung 13, Vers 1 lesen, dann heißt es hier über das Tier aus dem Meer, über den Antichristen, übrigens über den, der Jesus Christus versuchen wird zu imitieren. Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner hatte und 7 Köpfe und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Und jetzt? Und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Seht ihr den Unterschied? Jesus Christus trägt den Namen treu und wahrhaftig. Der falsche Christus, der Antichrist, trägt viele Namen der Lästerung. Er wird Lästerung und Lüge reden. Christus ist die Wahrheit. Das heißt, alles, was Jesus gesagt hat, dem können wir zu 100% vertrauen. Und somit auch seiner Wiederkunft. Wir können dem Wort zu 100% vertrauen, dass Jesus genau so wiederkommen wird, wie es uns die Schrift vorausgesagt hat. Alles wird sich genau so erfüllen, wie er es gesagt hat. Dies ist für uns Christen eine sehr herrliche und auch ermutigende Eigenschaft von Jesus, denn wenn er nicht treu wäre und wenn er nicht wahrhaftig wäre, dann könnten wir seinen Worten nicht glauben. Aber wir können seinen Worten glauben. Wieso? Weil er treu und wahrhaftig ist. Aber diese Treue und diese Wahrheit von Jesus Christus hat auch einen anderen Aspekt für die Ungläubigen. Für uns ist es herrlich und schön und ermutigend, aber für die Ungläubigen, wieso ist es nicht ermutigend für die Ungläubigen? Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Weil Jesus treu ist und weil er wahrhaftig ist, wird er auch Krieg führen und er wird richten, und zwar in Gerechtigkeit. Wieso? weil er ein gerechter Gott ist und weil er im Auftrag seines Vaters ausgesendet wird und weil sein Vater ein gerechter Richter ist. Und er wird in Wahrheit Gericht ausüben, aber dazu werden wir später noch näher kommen. Also das ist der erste Aspekt, wenn er wiederkommt, wie er wiederkommen wird. Als zweites, Jesus kommt in Herrlichkeit. Hier heißt es in Vers 12 und 13, seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen, geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Bis hierhin zunächst mal. Hier wird beschrieben, dass seine Augen wie Feuerflammen sind. Und dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass hier von Jesus Christus die Rede ist. Wieso? Kann jemand von euch sich daran erinnern, wo wir in der Offenbarung nochmals eine Aussage davon haben, dass Jesus Christus Augen hat wie Feuerflammen? Ganz am Anfang. Ist nicht präzise genug. Kapitel 1 ist besser. Vers 14. Dort sieht Johannes den auferstandenen Herrn Jesus und versucht ihn zu beschreiben und sagt in Vers 14, Kapitel 1, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Schnee, weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das heißt, hier haben wir eine direkte Parallele, die uns aufzeigt, den Johannes in Kapitel 1 sah, ist derselbe, den er jetzt in Kapitel 19 sieht, auf dem weißen Pferd reitend. Und er hat Augen wie eine Feuerflamme, was uns beschreibt, dass er Augen hat, die durchdringend und verzehrend sind. Dass seinem Blick nichts entkommt. Dass sein Blick ein richtender, reinigender und läuternder Blick sein wird. Denn Feuer dient zur Läuterung. Feuer dient zum Richten. Und wenn Jesus Christus wiederkommt in Treue und in Wahrheit, um die Nationen zu richten, dann wird er mit seinen Augen die Herzen durchdringen und alles läutern, reinigen und richten. Er wird kommen in Herrlichkeit. Und hier heißt es weiter, auf seinem Haupt sind viele Diademe. Dieser Begriff Diadem, es gibt unterschiedliche Begriffe für Kronen in der Bibel. Eine Krone heißt Stephanos im Griechischen, was die Siegeskrone beschreibt. Teilweise bekommen wir als Gläubige solche Stephanos, solche Siegeskronen, wenn wir im Himmel sind. Aber hier wird ein anderes Wort verwendet für Krone, Diadem. Und dieses Diadem bedeutet oder symbolisiert eine Königswürde in gewisser Weise. Uns wurde der Drache bereits in Kapitel 12, Vers 13 beschrieben, dass er 7 Diademe auf seinem Haupt trägt. Der Antichrist in Kapitel 13, Vers 1 wird beschrieben, dass er 10 Diademe auf seinem Haupt trägt. Und dies zeigt uns, dass sowohl der Satan als auch der Antichrist eine gewisse königliche Autorität haben werden oder haben. Sie werden in einer gewissen königlichen Autorität auftreten. Aber dort wird eine begrenzte Anzahl von Diademen beschrieben. Über unseren Herrn Jesus Christus wird gesagt, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, was uns einfach beschreiben soll oder aufzeigen soll, dass er sie alle übertrifft. Weder der Satan noch der Antichrist noch irgendein König, der irgendwie ein Diadem auf seinem Haupt trägt, wird in den Schatten gestellt von der Herrlichkeit und von der Königswürde und von der Größe und Pracht von Jesus Christus. Er stellt sie alle in den Schatten. Weiter wird beschrieben, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Wieder wird uns beschrieben, dass Jesus seinen Namen trägt. Nur das Interessante an dieser Stelle ist, dass uns nicht gesagt wird, was sein Name ist. Hier gibt es unterschiedliche Auslegungsmethoden, aber ich möchte euch gerne Benedikt Peters zitieren. In meinen Augen hat er einen sehr guten Kommentar zu diesem Vers geschrieben, was es auf sich hat, dass dieser Name, den Jesus trägt, niemand kennt, was es bedeutet. Ich zitiere Benedikt Peters. Er ist in seiner Person, also Jesus, unauslotbar. Der Mensch als Geschöpf vermag den Schöpfer nie zu ergründen. In der Bibel drückt der Name den Charakter einer Person aus. Das bedeutet, dass niemand die Tiefen seiner Gottheit, das Geheimnis seiner Person, der wahre Gott und wahre Mensch in einem ist, ergründen kann als nur er selbst. Denn niemand kennt seinen Namen als nur er selbst. Und dann zitiert Benedikt Peters Matthäus 11, Vers 27. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem irgend er ihn offenbaren will. Jesus ist Gott und als solcher ist er unumschränkt, ohne Ursache, ohne Herkunft, ohne Anfang, ohne Werden. Wenn hier also gesagt wird, dass Jesus einen Namen trägt, den niemand kennt, so geht Benedikt Peters davon aus, und ich kann ihm zustimmen, dass damit zum Ausdruck bringen soll, dass er in seiner Person, sowohl in seiner Menschheit als auch in seiner Gottheit, in seiner Ewigkeit, in seinen Vollkommenheiten, in seinen Eigenschaften unergründlich ist. Wir können seinen Namen, das heißt sein Wesen, seine Person niemals ergründen. Nicht mal in der Ewigkeit, wo wir vollkommen sein werden. Selbst die Ewigkeit wird nicht ausreichen, diesen Namen von Jesus zu ergründen, den er hat. Und so wird weiter beschrieben, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Also er kommt mit vielen Diademen und mit einem Namen, den niemand kennt, und er kommt mit einem Gewand, das blutrot ist. Nun, was ist damit gemeint? Einige gehen davon aus, dass damit sein vollkommenes Opfer gemeint ist und alle sollen sehen, er ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Und ich denke, etwas anderes ist hier damit gemeint, nämlich das Blut, das er an seinem Gewand trägt, ist nicht sein Blut, das er für die Sünde der Welt vergossen hat, sondern das Blut, das er an seinem Gewand trägt, ist das Blut seiner Feinde, die er gerichtet hat. Ich denke, eine Stelle aus Jesaja Kapitel 63 bestätigt diesen Gedanken. Jesaja Kapitel 63, die Verse 1 bis 4. Hier heißt es, wer ist dieser? Und hier ist von Gott die Rede und ich denke, dass Jesaja hier von Jesus Christus redet. Der von Edom kommt, von Bosra in hochroten Kleidern. Dieser, prächtig in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand? Und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters. Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Hier ist davon die Rede, dass Gott in Jesus Christus auf diese Erde kommt, um die Nationen zu richten und sein Gewand ist voller Blut. Wieso? Weil er sie zertritt in der Kälte des Zornes des Grimmes Gottes. Und genau davon haben wir auch in der Offenbarung gelesen. Wir werden etwas später noch darauf kommen, nicht wahr? Das, wo es heißt in Offenbarung 19, Vers 15, dass er die Nationen richtet und sie zertritt in der Kälte des Zornes, des Grimmes, des Gottes. Das heißt, wenn er hier mit einem blutroten Gewand kommt, dann ist es das Blut seiner Feinde. Wir müssen Jesus predigen als einen sanftmütigen Retter, als einen liebenden Herrn, der gekommen ist, um die Sünder zu retten. Aber gleichzeitig müssen wir Christus als einen Richter predigen, der wirklich, wenn die Gnade zu Ende ist, gnadenlos richten wird und Gottes Zorn ausführen wird. Und hier heißt es weiter, dass sein Name Wort Gottes heißt. Das heißt, wie wir schon gehört haben, das Wort Gottes ist Gottes vollkommene Offenbarung für die Menschen. Und in Jesus Christus haben wir Gottes vollkommene Offenbarung bekommen. Denn am Ende der Tage hat Gott durch seinen Sohn zu uns geredet. Das heißt, alles, was wir von Gott wissen müssen, alles, was wir über Gott wissen müssen, können wir in der Person Jesus Christus erfahren. Die ganzen Eigenschaften Gottes, das Wesen Gottes, den Willen Gottes, die Offenbarung Gottes ist in Jesus Christus zu finden. Er ist das Wort Gottes, er ist das Logos. Und so kommt Jesus als zweites in Herrlichkeit in großer Herrlichkeit, unergründlicher Herrlichkeit. Er kommt aber auch als drittes in Begleitung seiner Gemeinde, Vers 14. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Jesus kommt in Begleitung seiner Gemeinde. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Braut Christi, die Frau Christi, weiße Leinen bekommt, nicht wahr? In Kapitel 19, Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Und hier wird es beschrieben, dass Jesus kommt mit einem Kriegsheer und sie sitzen auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Ein ähnlicher Begriff. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier genau die Braut Christi gemeint ist, wir als Gemeinde. Wir werden mit ihm gemeinsam auf diese Erde kommen, wenn er die Nationen richten wird. Wir werden an seiner Seite stehen. Und diese Wahrheit bestätigen viele Stellen aus dem Neuen Testament, dass wir als Gemeinde, dass wir als Heilige mit ihm auf diese Erde kommen werden. Ich möchte einige Stellen mit uns ganz kurz lesen. Kolosser 3, Vers 4. Da wir ja nach der Entrückung schon bei dem Herrn Jesus sein werden, werden wir auch mit ihm auf diese Erde kommen. Und dann lesen wir in Kolosser 3, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das heißt, wenn Jesus sichtbar auf diese Erde kommen wird, dann werden auch wir mit ihm kommen und auch wir werden in Herrlichkeit offenbart werden vor den Menschen. Also nicht in diesen sterblichen Leibern, sondern verherrlicht. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Eine weitere Stelle, dort schreibt Paulus, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er kommen mit allen seinen Heiligen. Und vielleicht eine letzte Stelle aus dem Buch Judas, die Verse 14 und 15. Sehr interessante Verse. Hier zitiert Judas, der Apostel, Henoch, den Mann aus dem Alten Testament. Und hier heißt es, es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken, der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Hier hat Henoch schon vor tausenden von Jahren prophezeit, dass Jesus eines Tages auf diese Erde kommen wird mit seinen tausenden Heiligen, um die Gottlosen der Welt zu richten. Und somit zeigen uns diese drei Stellen, es gibt noch weitere, dass definitiv die Heiligen, das heißt die Gemeinde, die Erlösten, gemeint sind, wenn Jesus wiederkommen wird, um zu richten. Aber gleichzeitig zu der Gemeinde, die mit Jesus auf diese Erde kommen wird, sind auch Engel gemeint. Denn es gibt auch genauso gute Stellen, die uns zeigen und belegen, dass wenn Jesus wiederkommen wird, wird er auch in der Gegenwart vieler tausender Engel kommen, um zu richten. Hier will ich vielleicht eine Stelle vorlesen aus Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, so wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Also wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er auch in der Gegenwart aller seiner Engel kommen. Wenn wir also hier in Offenbarung 19 lesen und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm, dann können wir darunter verstehen, dass eine unzählige Schar von Erlösten, von Engeln, von Heiligen mit ihm kommen wird. Das Interessante dabei ist nur, den Krieg, die Schlacht, die wird er selber führen. Wir haben in Jesaja gelesen, er tritt alleine die Kälte. Und auch hier lesen wir davon, dass er in Vers 15, wir werden gleich noch darauf kommen, dass er die Nationen richten wird und die Nationen in der Kälte des Weines des Grimmes Gottes alleine treten wird. Wir werden gar nicht dabei, also wir werden gar nicht beteiligt sein bei der Schlacht. Wir werden dabei sein und zuschauen, wie unser König und unser Herr triumphierend richten wird. Und so kommt er drittens als in der Begleitung seiner Gemeinde. Ein vierter Aspekt, wie Jesus wiederkommen wird, ist, er kommt als Richter, Vers 15. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage und er wird sie weiden mit eiserner Rute und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Er kommt als Richter. In seinem Mund ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert zu finden. Wir haben letzte Woche diesen Gedanken kurz angeschnitten. Diese Wahrheit, die müssen wir symbolisch verstehen. Denn Jesus wird nicht kommen mit einem Schwert in seinem Mund. Wir haben mindestens zwei Stellen, die uns belegen, dass Gottes Wort symbolisch als Schwert bezeichnet wird. Eine Stelle davon finden wir in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, wo uns beschrieben wird, in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und in Epheser 6, Vers 17 wird uns von der Waffenrüstung eines Gläubigen berichtet, dass Gottes Wort das Schwert ist, das der Gläubige hat. Und somit, wenn die Rede ist, dass Jesus kommen wird und mit einem zweischneidigen Schwert in seinem Mund die Nationen richten wird, ist damit gemeint, er wird eine geistliche Waffe mit sich führen. Er wird sie mit seinem Wort, mit seinen Worten richten. Er wird sie mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Er wird sie nicht abschlachten mit einem physischen Schwert, sondern mit seinem Wort. Und das wird weitaus größere Auswirkungen haben, wie wenn man hier physisch mit seinem Schwert in die Schlacht zieht, wenn Jesus mit seinem geistlichen Schwert kommt, um die Nationen zu richten. In Jesaja 11, Vers 4 lesen wir prophetisch über Jesus. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Er wird mit seinem Mund kommen. Und so wie Jesus die Erde durch sein Wort geschaffen hat, indem er sprach, so wird er die Nationen richten, indem er spricht. Und sie werden gerichtet werden. Jesus selbst wird sie richten. Jesus selbst wird die Kälte treten. Und die sind einfach nur Bilder dafür, dass es wirklich ein Gericht sein wird, wo gnadenlos gerichtet wird. Wenn man die Kälte stampft und zertritt, dann tretet man so lange in der Kälte, bis das ganze Saft von allen Trauben ausgetreten wurde. Er wird vollkommen richten, gnadenlos. Er wird den Zorn Gottes ausführen an denen, die Gott abgelehnt hat. Wieso? Weil er den Zorn Gottes an seinem Leib erfahren hat. Deswegen lesen wir auch in Johannes 5, Vers 22, wo Jesus zu der geistlichen Elite seiner Zeit sagt, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren. Jesus wird richten. Nicht nur am weißen Thron, sondern wenn er wiederkommt, auf diese Erde sichtbar, wird er ebenso richten. Und so kommt er als fünftes auch als König. Er kommt als König, Vers 16, und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen, geschrieben König der Könige und Herr der Herren. Er wird als König kommen. Und wir sind in der Offenbarung schon vielen Königen begegnet, nicht wahr? Und die ganze Bibel, wenn wir sie lesen, beschreibt uns unzählige Könige, nicht nur aus dem Volk Israel, sondern auch aus vielen anderen Nationen, die Könige hatten. Und wenn wir in die Geschichte der Welt schauen, dann sehen wir, dass diese ganze Erde unzählige Könige und Herrscher und Machthaber hatte und immer noch hat. Teilweise gab es unter diesen Königen vielleicht sogar gute Könige, die gut und richtig geherrscht haben. David war einer davon. Aber unter all diesen Königen, egal wie gut oder wie schlecht sie geherrscht haben, wird niemand so herrlich und so vollkommen und so gut und so gerecht und ewig herrschen wie Jesus Christus. Wieso? Weil er der alleinige Machthaber ist, weil er der alleinige König ist, der den Anspruch, der den rechtmäßigen Anspruch auf den Königsthron hat, nicht allein für ein Volk Israel, sondern für die ganze Erde, für alle Menschen, für die ganzen Nationen. Er ist der rechtmäßige Besitzer dieses Titels König der Könige. Er herrscht über die Könige. Er hat Könige eingesetzt. Alle Könige dieser Erde sind ihm zur Rechenschaft verpflichtet. Es gibt viele Abteilungsleiter in einer Firma, aber auch diese Abteilungsleiter, die unter sich Leute haben, sind immer noch ihrem Chef verantwortlich. Es gibt viele Könige, die über Menschen herrschen, aber diese Könige sind immer noch dem König der Könige Rechenschaft schuldig. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und er wird kommen und alle Könige der Erde richten und dann seinen rechtmäßigen Anspruch als Thron, als König einnehmen und regieren. Wenn das passieren wird, hier bei seinem zweiten Wiederkommen, dann wird das in Erfüllung gehen, was durch die siebte Posaune ertönt wird in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, die sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt ist das Reich gekommen. Jetzt hat er seine Herrschaft angetreten und jetzt wird er herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir mit ihm. Und es wird kein Ende geben. Und danach sehnen wir uns. Und so haben wir in diesem ersten Punkt gesehen, wie Jesus wiederkommen wird. Insgesamt mindestens 5 Aspekte seiner Wiederkunft haben wir gesehen. Erstens, er wird in Treue und Wahrheit kommen. Zweitens, er wird in Herrlichkeit kommen. Drittens, in der Begleitung seiner Gemeinde und der Engel. Viertens, er wird als Richter kommen. Und fünftens, als König. Das wird die Erscheinung sein, die die Welt sehen wird. Das wird die Erscheinung sein, die wir miterleben werden, wenn er wiederkommt. Nicht mehr als Kind in einer Grippe, sondern als König mit einem eisernen Zepter, um die Nationen zu weiden und zu richten. Und was wird genau konkret passieren, wenn er wiederkommt? Zumindest hier in unserem Text. Was wird passieren? Das ist der zweite Punkt, die Auswirkung der Erscheinung Jesu. Die Verse 17 bis 21. Hier haben wir in den Versen 17 bis 18 zunächst die Vorbereitung seines Sieges. Denn wenn er kommt, dann wird er siegen, und zwar über alles Gottlose dieser Erde. Und in den Versen 17 bis 18 wird uns zunächst die Vorbereitung beschrieben von dem Sieg, den er davontragen wird, wenn er wiederkommen wird. Und dann wird uns in den Versen 19 bis 20 der Sieg über das Tier und den Propheten beschrieben, wie er diese großen Verführer der Endzeit richten wird. Und dann wird uns in Vers 21 der Sieg über die Nachfolger des Tieres beschrieben. Also was wird passieren, wenn er wiederkommt? Ein globaler und siegreicher Einzug unseres Königs in diese Erde, in sein Machtgebiet. Also hier zuerst die Vorbereitung für den Sieg. In Vers 17 lesen wir, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes. Hier sieht Johannes einen Engel in der Sonne, und er sieht und hört, was der Engel sagt. Und das Interessante ist, dass der Engel hier zu den Vögeln des Himmels spricht und sagt, kommt. Er ruft hier die Vögel des Himmels zusammen. Und er ruft sie zu einem bestimmten Zweck zusammen. Er sagt nämlich, versammelt euch, kommt zusammen für das große Mahl des Herrn. Das heißt, dieser Engel setzt schon voraus, dass wenn Jesus wiederkommen wird, wird er siegen. Es ist überhaupt kein Zweifel, überhaupt kein Anzeichen von vielleicht oder wenn oder was oder. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird es ein Mahl geben für die Vögel. Und der Engel sagt schon mal, bereitet euch vor, kommt zusammen. Es wird Essen für euch geben. Nun, wieso Vögel? Was haben die Vögel hier für eine Bedeutung? Wieso ruft er hier die Vögel des Himmels zusammen? Es ist interessant, wenn wir das Alte Testament lesen, dann begegnet uns auch immer wieder dieser Begriff, dass Leichen auf dem Boden liegen gelassen wurden und die Vögel des Himmels kamen, um diese Leichen zu fressen. Und immer wenn dies in dem Alten Testament beschrieben wird, dann ist es ein Zeichen von höchster Form der Schande. Wenn Feinde in die Schlacht gezogen haben und ihre Feinde tot auf dem Feld liegen lassen haben, wenn die Feinde den Angehörigen nicht die Möglichkeit gegeben haben, ihre Angehörigen zu sammeln und anständig zu bestatten und zu begraben, dann tat man dies, um ihnen Schande zuzufügen. Wir lesen zum Beispiel, als Gott in 5. Mose 28 seinem Volk Segen und Fluch vorhält, was passiert, wenn sie ihm gehorsam sind, welchen Segen sie davon tragen werden, aber was auch passiert, wenn sie ihm ungehorsam sind, welchen Fluch sie davon tragen werden, lesen wir dann in 5. Mose 28, Vers 26, was passiert, wenn sie ihm ungehorsam sind. Und dein Leichnam wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Gott wird sagen, Gott sagt dir, wenn ihr mir ungehorsam seid, wenn ihr nicht auf mein Gesetz hört, dann werde ich Schande über euch bringen. Und zwar eine Schande, dass eure Leichen auf dem Boden liegen werden und ihr werdet nicht anständig bestattet werden, sondern die Vögel werden kommen, um euch aufzufressen. Als David kommt, um gegen Goliath zu kämpfen, da verhöhnt Goliath David und sagt zu ihm folgende Worte in 1. Samuel 17, Vers 44. Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Er verhöhnt ihn und sagt, ich werde Schande über dich bringen. Komm her. Daraufhin erwidert David in vollkommenem Gottvertrauen in 1. Samuel 17, Vers 46. An diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand überliefern und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir wegnehmen. Die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesem Tag den Vögeln des Himmels und dem Wild der Erde geben und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und David sagte mit anderen Worten, Gott hat dich in meine Hand gegeben und ich werde dich töten und ich werde die Leichname deiner Philister auf dieser Erde liegen lassen, zur Schande für euch und alle Menschen werden wissen, Israel hat einen Gott. Also wenn ihr das im Alten Testament lest, dann beschreibt es Schande, Spott, Hohn, höchste Erniedrigung und Demütigung. Und das wird hier beschrieben. Der Engel ruft die Vögel des Himmels zusammen und sagt, versammelt euch, denn Jesus wird kommen und Jesus wird die Leichname von Königen, Großen und Kleinen auf der Erde liegen lassen, damit Schande und Hohn über sie kommt. Sie werden nicht bestattet werden, sondern ihr Fleisch wird gefressen werden von den Vögeln. In Vers 18 wird uns auch beschrieben, von welchem Fleisch die Vögel fressen werden. Damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Also eigentlich von politischen Machthabern bis hin zu den niedrigsten Sklaven. All diejenigen, die dem Antichrist, die dem Tier, die dem falschen Christus nachgefolgt sind, die nicht mit der Gemeinde entrückt wurden, die werden gerichtet werden von Jesus, die zu diesem Zeitpunkt auf dieser Erde am Leben sein werden. Das ist also die Vorbereitung. Der Engel bereitet den Himmel vor, die Vögel vor und warnt sie und sagt, bereitet euch vor, es wird was passieren. Und dann wird uns in den Versen 19 und 20 beschrieben, wie das Tier aus dem Meer und der falsche Prophet gerichtet werden, wie Jesus über sie siegt. Und ich sah das Tier, Vers 19, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Herr. Also hier versammelt sich der Antichrist tatsächlich, um mit Jesus Krieg zu führen. Vermutlich ist Jesus schon auf den Ölberg gekommen sichtbar. Und der Antichrist hat sich mit seinem Heer gewappnet, um in das Tal Armageddon zu kommen, um dort Krieg zu führen. Also es ist ein ganz bewusster Akt des Antichristen. Es ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. Der Fürst dieser Welt, der Antichrist, kommt, um mit dem Fürsten des Himmels Krieg zu führen. Ganz bewusst. Und zwar heißt es hier noch, mit den Königen der Erde und mit dem Heer, das bei ihm ist. Und hier ist genau diese Mannschaft gemeint, von denen es in Vers 18 heißt, dass ihr Fleisch von den Vögeln gefressen wird. Das heißt, der Engel prophezeit schon und sagt, diese ganze Mannschaft, diese ganze Truppe, mit der der Antichrist kommen wird, wird von den Vögeln gefressen werden. Und der Antichrist kommt tatsächlich mit dieser Truppe und meint, hier siegen zu können gegen Christus. Und er versammelt sich hier, um mit Jesus Krieg zu führen. Und dann lesen wir in Vers 20, was passiert. Und das Tier wurde ergriffen. Und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Bevor der Antichrist und sein Herr irgendwie eine Waffe zücken kann oder was auch immer tun kann, wir lesen hier von keiner großartigen Schlacht, wir lesen hier nicht von einem großen Kriegsgetümmel, wir lesen hier ganz schlicht und einfach, und das Tier wurde ergriffen. Das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet. Vielleicht eine kleine Randbemerkung nebenbei, dass hier explizit von zwei Personen die Rede ist und nicht von irgendwie einem System. Manche Menschen lehren oder es gibt Überzeugungen dafür, dass der Antichrist keine Person sein wird, sondern ein System. Dieser Text widerspricht dieser Ansicht. Wieso? Weil hier zwei Personen lebendig in den Feuersee geworfen werden. Das heißt, hier sind wirklich eigenständige Personen mit eigenständigen Körpern und mit einem eigenständigen Verstand, die in die Hölle geworfen werden und dort ewige Qualen erleiden werden. Also hier ist wirklich von zwei Personen die Rede. Und es ist sehr interessant. Jesus packt die beiden hier. Zunächst begründet er oder erklärt er wieder. Hier handelt es sich ganz klar um die zwei Personen, die in Kapitel 13 und 14 der Offenbarung beschrieben wurden, wie sie die ganze Welt verführte. Und wie der falsche Prophet die Menschen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, dazu verführte, ein Mahlzeichen anzunehmen und das Tier anzubeten. Das heißt, hier handelt es sich um diese zwei großen Verführer der Endzeit. Und sie wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Sehr interessant, dass es hier heißt, sie wurden lebendig in den Feuersee geworfen. Wir werden in den nächsten Wochen, so Gott will, zum großen weißen Thron kommen, in Kapitel 20, ab Vers 11. Und hier bei diesem großen weißen Thron wird uns beschrieben, wie alle Toten, und hier ist nicht die Rede von Christen, sondern von allen Gottlosen, die gestorben sind in irgendeiner Form, ob es im Meer war oder auf der Erde oder wo auch immer, dass alle Toten in gewisser Weise wieder lebendig wurden und vor den großen weißen Thron geführt wurden, also in ihren physischen Leibern. Und sie stehen dort vor dem großen weißen Thron. Zuvor haben sie den Tod geschmeckt und sie wurden wieder lebendig, stehen jetzt vor Jesus und werden gerichtet. Und dann heißt es in Kapitel 20, Vers 14 und 15, und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, auch die Gottlosen, ihr Ende wird der zweite Tod sein, nämlich im Feuersee. Aber das Interessante ist, alle Gottlosen sind davor gestorben. Und wir werden später noch sehen, auch dieses letzte große Heer, das mit dem Antichrist kommen wird, um mit Jesus Krieg zu führen, werden getötet werden. Also alle Menschen werden zuvor sterben, bevor sie wieder zu ihrem physischen Leib kommen und dann in den Feuersee geworfen werden. Über den Antichristen und über den falschen Propheten wird aber gesagt, sie werden lebendig in den Feuersee geworfen werden. Sie werden nicht sterben davor, sondern sie werden lebendig in den Feuersee geworfen. Also das heißt, dieses Gericht, das der Antichrist und der falsche Prophet erfahren, unterscheidet sich von dem Gericht aller anderen gottlosen Menschen. Sie werden lebendig in den Feuersee geworfen. Das heißt, sie werden in vollem Bewusstsein, in dem Augenblick, wo Jesus kommt, in vollem Bewusstsein, in der Gegenwart von all diesen Menschen, die da sind, in den Feuersee geworfen werden. Und sie werden ganz deutlich und klar an ihrem Leibe spüren, was es heißt, die Hölle zu erfahren. Und es drückt auch Schande aus. Und dieser Feuersee, wie wir auch gelesen haben in Kapitel 20, ist sozusagen der zweite Tod. Also nach dem physischen Tod, der ewige, geistliche Tod. Unmöglich, jemals dort rauszukommen, in aller Ewigkeit unter dem Zorn Gottes Höllenqualen zu erleiden. Und hier ist die Rede von einem Feuersee, der mit Schwefel brennt. Und wir haben hier keine Anhaltspunkte oder sonst noch wo in der Offenbarung, dass dieser Feuersee, der mit Schwefel brennt, irgendwie symbolisch zu verstehen ist. Ich verstehe den Text tatsächlich so, dass die Hölle ein See oder ein Pool, ein Ort ist, der wirklich mit Feuer und Schwefel brennt. Und der Antichrist und der falsche Prophet werden in diesen See geworfen. Und alle Gottlosen später werden auch in diesen See geworfen. Und der Satan selbst wird auch in diesen See geworfen. Und dort werden sie mit einem klaren Bewusstsein an ihren Körpern und an ihrer Seele diese Qualen erleiden. Wirklich physische Schmerzen. Nicht nur innerlich an ihrem Verstand, dass sie die ganze Zeit, der Wurm stirbt nicht, bedeutet, dass sie die ganze Zeit darüber nachdenken, wieso haben sie sich nicht für Jesus entschieden. Mag auch sein, dass sie in ihren Gedanken gequält werden, aber sie werden an ihren physischen Leibern gequält werden. Sie werden brennen, aber nicht verbrennen. Sie werden die Schmerzen und die Qualen eines Brennens erfahren und niemals wird es aufhören. Hans-Werner Deppe hat ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Wie wird es in der Hölle sein? Und er hat über diesen Gedanken von diesem Schwefelsee Folgendes geschrieben, was ich hilfreich fand. Schwefel brennt leicht und sehr heiß. Und dabei entsteht ein abscheulicher Gestank. Aber nicht nur das. Die Verbrennungsprodukte wie Schwefeldioxid und Schwefelsäure sind widerliche Gifte, die schon in geringer Konzentration die Atemwege reizen und in hoher Konzentration unerträglich sind. Dieser Feuersee ist der zweite Tod und damit die eigentliche Strafe für Sünde. Das ist, was gottlose Menschen in der Hölle erfahren. An ihren physischen Leibern. Jesus sagt an einer Stelle, fürchtet den, der sowohl Seele als auch Leib in die Hölle wirft zum Verderben. Der Leib wird auch dort sein. Jetzt verstehen wir vielleicht auch die Aussagen, wenn Jesus über die Hölle predigt. Und er hat nicht wenig über die Hölle gepredigt, wenn er sagt, da wird ihr Wurm nicht erlöschen. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Die Hölle ist ein Ort äußerster Finsternis. Die Hölle ist ein ewiges Feuer. Das ist das Schicksal des Tieres und des falschen Propheten, zumindest in unserem Text. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass es auch das Schicksal des Satans ist und der Dämonen und aller derer, die nicht glauben und in ihrem Unglauben sterben werden. Übrigens wird Gott oftmals als ein verzehrendes Feuer beschrieben. Und deswegen ist es nicht abwegig zu sagen, dass es Feuer, das die Menschen quälen wird, Gottes verzehrende Heiligkeit sein wird. Gott selbst wird die Gottlosen in der Hölle mit seiner Gegenwart quälen. Das ist also der Sieg Jesu über den Propheten und über den Antichristen und den falschen Propheten. Und abschließend sehen wir in Vers 21 den Sieg über die Nachfolger des Tieres. Hier heißt es, und die übrigen wurden getötet und mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Also hier erfüllt sich das, was der Engel zuvor gesagt hat. Die Vögel sättigen sich von dem Fleisch der Könige und der übrigen Leute, die durch Jesus Christus getötet wurden. Er selbst tötet mit dem Wort, das aus seinem Munde kommt, all diejenigen, die sich dem Tier hingegeben haben. Und so haben wir in dieser kurzen Stunde ein Bild von Jesus bekommen, das etwas anders ist, wie uns die Evangelien berichten. Aber ich denke, ein Bild, das wir kennen müssen und ein Bild, das wir auch predigen müssen, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wir dürfen Jesus schmackhaft machen in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Liebe und Barmherzigkeit. Und er ruft heute noch und sagt, kommt her zu mir alle. Aber eines Tages wird er auch kommen als Richter in Herrlichkeit und in Pracht. Und davor sollten wir die Leute ebenso warnen. Und möge diese Wahrheit auch uns zu einem gottesfürchtigen Leben führen, dass wir Jesus wirklich in Ehrfurcht anbeten. Es gibt eine Bewegung, so, die irgendwie Jesus als Kumpel und als Freund sieht und die feiern mit Jesus und all die komischen Sachen. Vielleicht habt ihr solche Dinge gehört. Jesus ist wahrlich zu fürchten und er ist wahrlich anbetungswürdig in Ehrfurcht. Und so mögen wir auch jetzt aufstehen zum Gebet und dann übergehen zum Abendgebet.